Unser Gast heute, Norman Breu, der spannende Einblicke zum Gasgeflüster-Stammtisch mitbringt, denn er arbeitet für die Motorpresse Stuttgart als Head of Motorsports bzw. Serienmanager der IDM, neuerdings Euromoto. Das Ganze macht er seit 2017, hat zuvor sein Handwerk aber von der Pike auf gelernt. Über den Reifendienst, über Rennstreckentrainings hat er es in sein jetziges Amt geschafft und erzählt uns, was die ganz besonderen Herausforderungen sind, wie so ein Alltag aussieht und warum der Winter die stressigste Zeit des Jahres für ihn ist. Viel Spaß dabei mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und mit diesem herrlichen Motorensound auf die Ohren starten wir in eine neue Folge Gasgeflüster. Und ihr habt es im Intro schon gehört, heute mit einem besonderen Gast mal wieder, der uns mitnimmt auf eine intensive Reise in den letzten Jahren und eine ganz schön, wie soll man sagen, ambitionierte Zukunftsvision. So möchte ich es zumindest mal prophezeien. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, natürlich erstmal Grüße nach Darmstadt und damit zu Michel. Hallo Michel, schön, dich wieder hier zu sehen.
Hallo Jan, die Freude ist ganz meinerseits. Ich grüße dich, ich glaube, wieder im Chalet, wenn ich mir den Hintergrund so anschaue. Ich sehe eine Holzdecke und ein rustikales Ambiente. Also schickimicki Jan, wieder unterwegs. Und nichtsdestotrotz nutze natürlich die Gelegenheit, um mit uns eben diese spannende Folge aufzunehmen. Und du hast im Vorgespräch bzw. in der Anmoderation ja schon verraten, um wen es geht. Wir haben den sogenannten Norman Breu, Serienmanager bei der Euromoto. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele, die da draußen jetzt hier zuhören, mit dem Namen noch nicht so viel anfangen können. Das werden wir jetzt aber in dieser Folge natürlich ändern. Und B, auch nicht mit der Jobbeschreibung. Und deswegen steige ich direkt ein. Norman, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen am Gasgeflüster-Stammtisch.
Hallo Jan, hallo Michael. Freut mich natürlich total, hier dabei sein zu dürfen und euch mal mit auf die Reise Euromoto nehmen zu dürfen. Und bin schon ganz gespannt, was ich euch hier alles für Antworten mitgeben kann und was wir hier für einen schönen kleinen Austausch zusammen haben werden.
Da sind wir nämlich genau bei der ersten richtigen und wichtigen Frage, denn darauf wollte ich jetzt hinaus. Serienmanager. Wie würdest du denn den Job des Serienmanagers bei der Euromoto jemanden beschreiben, der mit Motorsport oder Rennserien per se überhaupt gar nichts am Hut hat? Was muss man sich denn da vorstellen?
Tatsächlich ist der Begriff Serienmanager eigentlich schon ein Stück weit überholt. Das war die Anfangsbezeichnung, als ich glaube 2017 mit dem ganzen Thema angefangen habe. Und das hat sich über die Jahre halt immer weiter in jeglichem Bereich etabliert. Aber mittlerweile bin ich schon noch ein Stück weiter gegangen in der gesamten Geschichte und bin eigentlich verantwortlich für so ziemlich alles, was die Euromoto oder wie sie vorher hieß, IDM betrifft. Das bedeutet, ich baue den Kalender, ich verhandle mit den jeweiligen Rennstrecken, wir schreiben die Klassen zusammen, die starten. Also wir sind verantwortlich oder ich bin mitverantwortlich für die drei Prädikatsklassen, die in der Euromoto starten. Also die Superbike, die Supersport und die Sportbike. Diese erhalten das internationale deutsche Meisterschaftsprädikat. Und mit denen sind wir jetzt seit 10 Jahren betraut, erst vom DMSB, dann vom ADAC, den deutschen höchsten Motorradsport quasi voranzubringen. Hinzu kommt natürlich, dass wir an so einem Rennwochenende 3 bis 4 weitere Klassen haben. Also auch dafür bin ich zuständig, dafür zu sorgen, dass wir ein volles, rundes Programm haben und dementsprechend halt auch adäquate Zeitfenster weiterverkaufen. Hinzu kommt natürlich grundsätzlich der gesamte Aufbau des Themas Event in der Geschichte. Man mietet eine Rennstrecke, man erstellt Zeitpläne, man erstellt alle Pläne, die dazugehören, Security-Konzepte, Sicherheitskonzepte, den Ablauf aller Teilnehmer. Wir reden ja hier auch von Veranstaltungen von bis zu 20.000, 30.000 Zuschauern, gerade in Schleiz in den letzten Jahren. Und da gehört natürlich viel, viel organisatorische Arbeit dazu, um das Ganze rund zu machen. Und eins der Hauptthemen, die ich natürlich bei mir auch auf dem Tisch habe, ist die Finanzierung einer solchen Meisterschaft, sprich, wir müssen dafür sorgen, valide Businesspläne zu erstellen, indem wir natürlich kalkulieren, was sind die Nenngelder, wie viele Zuschauer kommen, was können wir von Zuschauern erwarten, was können wir an Sponsoren akquirieren für die jeweiligen Veranstaltungen, auch für die gesamte Serie. Also wie gesagt, ich bin eigentlich dafür zuständig, das gesamte Thema Euromoto auf die Beine zu stellen. Und gerne, krass, weil also, daraus ergeben sich sicherlich jede Menge Detailfragen. Können wir da, ja, wenn ihr Fragen habt, noch mehr aufs Detail eingehen? Wenn ich das so umreiße, ist das, ja, ich sag mal, ein relativ einseitiger Blick.
Ja, also es klingt aber erstmal so, als könnten wir wirklich alles abdecken. So, das Mädchen für alles trifft, glaube ich, hier an der Stelle dann ganz gut. Bevor wir aber auf deine fachliche Arbeit gehen, wollen wir dich natürlich auch nochmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Schließlich sind wir hier ja ein Biker-Stammtisch und damit zu der Frage, die wir hier alle stellen, die bei uns in den Gesprächen dabei sind. Wie bist du denn zum Thema Motorradfahren eigentlich als solches gekommen? Gab es da einen Bezug oder war das eher wie die Jungfrau zum Kinde?
Ich würde jetzt nicht sagen, direkt wie die Jungfrau zum Kinde, aber es war auch vielleicht ein etwas schräger Einstieg. Also ich habe ursprünglich mal Biologie studiert und irgendwann festgestellt, dass die ganzen chemischen Fächer in dem Biologiestudium einfach nichts für mich sind und mir nicht die Motivation geben, mich da so tief einzuarbeiten, dass das weitergehen wird. Also habe ich dann eine Alternative gesucht und kam in den Bereich Eventmanagement im Motorsportbereich, und Berührungspunkte zum Motorsport, gerade zum Motorradsport, hatte ich schon. Meine Familie ist sehr interessiert immer, mein Vater, mein Großvater und mein Bruder ist damals selber ADAC Junior Cup gefahren, deswegen kannte ich mich schon einigermaßen in der ganzen Szene aus, fand das sehr interessant und habe eigentlich mal mit einem Eventmanagement-Ausbildungsplatz beim Trainingsveranstalter Bike Promotion begonnen. Und dort bin ich dann durch alles durchgegangen, was das Thema Motorrad und Motorradsport hat, vom Reifendienst über Zeitnahme bis hin zur Schweizer Meisterschaft, habe ich da so ziemlich alles gemacht und danach bin ich dann zur Motorpresse gekommen und da nahm es dann den Weg auch über verschiedene Event- und Trainingsthemen zu 2017, dem Übernehmen der IDM.
Okay, also eine lange und spannende Geschichte schon im Motorsport-Hintergrund. Eine Frage, die mich jetzt natürlich interessiert und in der Regel auch unsere Zuhörenden. Wir haben jetzt quasi die Verbindung zum Motorsport geklärt, aber noch nicht wirklich, ob du auch selber Motorrad fährst und ab und zu mal rechts auf laut drehst und auf zwei Rädern unterwegs bist. Hast du eine Zweirad-Historie? Also ich meine, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Du kommst genau wie ich auch aus den neuen Bundesländern. Da ist ja quasi die Simson mehr oder minder gesetzt in der frühen Jugend. Gab es die? Und wenn ja, wie ging es denn danach dann weiter?
Ich wollte es genauso anfangen, sozusagen als alter Ossi ist natürlich auch die Simson und bei mir auch die Schwalbe ein großer Teil meiner Schulzeit gewesen. Also tatsächlich habe ich mit 16 genau mit diesen beiden angefangen, was auch dazu führte, dass ich meine Schwalbe mal von meiner Schule 10 Kilometer nach Hause schieben musste, weil es eben nicht nur der Vergaser war, der irgendwie Wasser bekommen hatte, sondern doch ein größerer Defekt. Nein, und ich habe dann auch mit 18 natürlich den großen Motorradführerschein gemacht. Bin dann auch gefahren. Ich bin nie selber Rennen gefahren. Ich bin Rennstrecke gefahren, habe aber tatsächlich nach Gründung Familie etc. Dann das irgendwie aus den Augen verloren und in den letzten Jahren dann nicht weiter vorangetrieben. Aber ja, die Historie gibt's.
Das heißt, man kann sagen, in allen Disziplinen durchaus durch die Schule gegangen, also eigene Erfahrungen. Und wenn du es gesagt hast, vom Reifendienst hin bis zu allen möglichen Streckenposten und so weiter, weißt du, wovon du sprichst. Wann war dir denn klar, weil du hast ja gesagt, du hast ursprünglich eine Ausbildung im Eventmanagement gemacht, ich möchte auf jeden Fall im Motorsport bleiben, weil ich meine, es ist ja, kann man glaube ich schon sagen, auch kein ganz einfaches Business. Es gibt einfach unzählige Widerstände, gegen die man kämpfen kann. Du könntest genauso gut sagen, du gehst lieber zu OnlyFans oder sonst was, die boomen ja, das nur so kracht und machst dafür irgendwelche Events. Sind vielleicht ein paar mehr Gelder vielleicht potenziell auch da. Gab es für dich diesen Punkt, wo du mal auch vor dieser Frage standest, boah, möchte ich im Motorradsegment bleiben? Oder hat sich das mit deinem Einstieg eigentlich nie gestellt, die Frage?
Ich sag mal, man hinterfragt sich ja immer mal wieder und denkt auch, okay, was könnte man mal noch machen? Wo kann die Reise noch hingehen? Aber grundsätzlich bin ich ja direkt in das Thema Motorrad und Motorrad-Events und Rennen eingestiegen. Und es hat mich auch immer begeistert. Allein schon, weil es das Thema Sport ist. Ich bin sehr sportbegeistert. Ich mag den Wettbewerb dahinter, ich mag die Emotionen dahinter und ich mag es auch, dass es eben nicht einfach ist. Also wir haben das jetzt die letzten 10 Jahre, ich denke, ganz erfolgreich vorangetrieben und haben da die ein oder andere Hürde nehmen müssen. Und ich muss ganz klar sagen, das hält auch den Spaß an dem Thema. Sich immer weiterzuentwickeln, die Sache weiterzuentwickeln, Hindernisse zu nehmen und am Ende zu sagen, hey, wir hatten eine geile Saison, die Fahrer fanden es geil, wir hatten wieder mehr Zuschauer und wir sind wieder einen Schritt vorangekommen. Und das hält die Motivation in einer solchen Thematik einfach hoch. Und wie gesagt, das Thema Sport an sich ist eins, in dem ich auch bleiben wollen würde. Sollte man mal an den Punkt kommen, über was anderes nachzudenken.
Jetzt haben wir die von dir beschriebene Komplexität. Du hast eingangs auch beschrieben, wie abwechslungsreich der Job des Managers von so einer Rennserie ausfällt, was für Themenbereiche du alles beackern musst. Und wir haben natürlich einen ganz besonderen Umstand, weil wir sprichwörtlich ein Saisongeschäft haben. Wir haben die Zeit der Rennen selbst und natürlich die Winterphase und Vor- und Nachbereitungsphase. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dein Arbeitstag extrem variiert, je nachdem, an welchem Zeitpunkt im Jahr wir uns befinden. Und daher jetzt auch mal die Frage, wie sieht denn, ich sag mal, bei dir ein typischer Arbeitstag im Dezember, einer im April und einer im September aus, wenn du so auf dein Jahr blickst?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, einen typischen Arbeitstag, den man irgendein Schema pressen kann, den gibt es nicht. Und da draußen herrscht auch immer mal gerne das Vorurteil, dass es im Sommer recht stressig ist und dass man im Winter in, sag mal, eine Flaute verfällt und viel freie Zeit hat. Aber tatsächlich ist es ein bisschen das Gegenteilige, was abläuft. Also natürlich ist es heiß im April, kurz vor dem Saisonstart, wo man wirklich von früh bis abends telefoniert, versucht, alles auf die Beine zu stellen, zu organisieren. Und nach dem zweiten, dritten Rennen über die Saison wird es etwas ruhiger, weil dann steht alles soweit. Man geht nur noch hin, man macht die Rennen und handelt ab, was, ich sag mal, akut zwischendrin passiert. Aber in dem Moment steht das Gesamtkonzept. Man hat alle Sponsoren, man hat alle Termine fest, man hat alle Serien fest, alle sind angemeldet. Das heißt, alle kommen noch hin und fahren Rennen. Natürlich passieren da immer ganz viele auch unvorhergesehene Dinge, auf die man dann eingehen muss. Aber nicht in der Fülle, als wenn man jetzt in der Saisonvorbereitung sich befindet oder direkt nach der Saison, was auch wieder eine andere Form der Saisonvorbereitung ist, wo ich mich darum kümmern muss. Ich brauche einen Kalender, ich brauche Sponsoren, ich brauche das finanzielle Konzept. Das ist die Arbeit, ich sag mal, nach dem letzten Rennen bis Januar, Februar und ab Januar, Februar, natürlich überschneidet sich das Ganze, geht es dann mehr in die Detailplanung der einzelnen Events. Und wie gesagt, wenn es dann mal läuft, ist es das Abarbeiten der einzelnen Events. Also schon gibt es drei verschiedene Bereiche im Jahr, aber die einfach klar in ein Schema zu stellen, das funktioniert nicht.
Du hast gerade beschrieben, dass die Tage im Jahresverlauf sich natürlich verändern und auch die Herausforderungen andere sind und auch schon angedeutet, dass es immer mal wieder Leute gibt, die sich ausmalen, dass ihr im Sommer mega Stress habt und im Winter nicht so besonders viel zu tun. Ich sag mal, mit diesem Mythos hast du ja gerade aufgeräumt. Was sind denn noch für Punkte in deinem Arbeitsalltag, von denen du sagst, das würde man als Außenstehender völlig unterschätzen oder hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass man sich damit auseinandersetzen muss? Fällt dir da was ein?
Ja, grundsätzlich bin ich ja, Ansprechpartner mit für alle, die sich in dem ganzen Thema befinden. Ob das sportliche Ausrichter, Mitarbeiter, Teamchefs, Fahrer, Sponsoren, Partner etc. sind, Medienvertreter, Fernsehteam. Und dementsprechend klingelt mein Telefon zu allen möglichen Themen, die einem da einfallen können. Von, keine Ahnung, kurz vor der Veranstaltung, das Tor ist noch zu, Norman, wie kommen wir hier rein, bis wir brauchen eine Änderung im technischen Reglement über das Rennen. Wir müssen mit allen technischen Kommissaren an einem Bulletin arbeiten. Oder wir hatten die und die Szene im Rennen. Wie gehen wir medial damit um? Also es ist einfach ganz, ganz vielfältig und hat so viele Themen, die man, wenn man das nicht selber mal gesehen hat, gar nicht überblicken kann.
Medien, ein weiterer Punkt, den wir ja regelmäßig erleben, wenn wir vor Ort sind. Man sieht natürlich bei den Veranstaltungen auch die ganzen Teams, die Fahrer, die Action natürlich vor Ort. Und was man vielleicht so am Rande noch wahrnimmt, das sind die Partner, die die Serie mit ermöglichen. Also wir haben natürlich die deutschen oder die internationalen Motorradhersteller mit an Bord, verschiedene Zubehörhersteller. Wer sind denn so die verschiedenen Stakeholder, die man um so eine Serie versammeln muss, damit das überhaupt auf den Weg gebracht werden kann? Du hast ja quasi die Herausforderung zum einen mit der Finanzierung erzählt, aber es gibt ja noch ganz andere Aspekte wie rechtliche Gegebenheiten, das Reglement etc. Was spielt denn da alles mit rein?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir das Reglement vom jetzigen Promoter ADAC erhalten. Das Prädikat. Das bedeutet, dass wir diesen internationalen deutschen Titel ausführen dürfen. Das ist ein DMSB-Prädikat, also der Deutsche Motorsportbund sitzt als Verband natürlich auch dahinter. Der muss am Ende auch die Reglements freigeben, die wir erarbeiten, in technischer und auch in sportlicher Hinsicht. Also sind das zwei der wichtigsten Stakeholder, die wir haben, ADAC und DMSB. Hinzu kommt natürlich Überschneidung mit der FIM, dem Weltverband, weil wir unsere Veranstaltung Europa und Welt offen ausschreiben, bedeutet, dass auch internationale Teilnehmer mit an den Start gehen können und sich hiermit auch international profilieren können. Und wir auch immer wieder Klassen dabei haben, die einen anderen Status haben, wie der Moto4 Northern Cup der Dorna, der einen Europameisterschaftsstatus hat. Oder die letzten Jahre hatten wir auch hin und wieder die Seitenwagen-Weltmeisterschaft dabei. Das sind dann natürlich auch in der Homologation Dinge, die bedacht werden müssen. Da spielt dann einfach die FIM oder die FIM Europe auch eine Rolle. Dann kommt natürlich hinzu alle Partner, die wir brauchen, um das Thema zu finanzieren und umzusetzen. Einmal die Hersteller, wie du sie gerade schon genannt hast, die als wichtigster Grundstein der Serie vorhanden sein müssen, zusammen mit unserem Reifenpartner Pirelli, die als Mono-Brand-Ausstatter auch einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leisten. Und hinzu kommen dann natürlich noch ganz, ganz viele Partner und Sponsoren, die einfach in dem Thema auch sichtbar sind, das Thema mit vorantreiben und die ganze Sache dann rund machen.
Bevor wir jetzt in den herausfordernden Alltag bei so einem Rennwochenende gehen und quasi in die Saison starten, muss ich noch eine, ich sag mal, persönliche Frage stellen. Du hast jetzt ja gerade die Stakeholder aufgezählt. Du hast angesprochen, dass es 1000 verschiedene Probleme gibt, zu denen du dann einfach mal angerufen wirst. Jetzt stelle ich mir das als Serienmanager vor allen Dingen vor dem Start der Saison als absoluten 24-7-Job vor. Vor allen Dingen, wenn ich mal überlege, dass vor allen Dingen in den kleinen Klassen, Moto4, das ist angesprochen, NTC, da passiert das in diesem Nachwuchsbereich ja noch eher so auf einem Hobbyniveau. Das heißt, diejenigen, die da aktiv sind, machen vieles am Wochenende oder vielleicht auch nach Feierabend. In den Zeitfenster wirst du wahrscheinlich auch zu gebombt. Wie kapselt man sich ab? Kann man sich abkapseln? Und wenn es dann auf das Rennwochenende zugeht, wie schläft man denn vor so einer ersten Veranstaltung? Kommt man da überhaupt dazu?
Gute Frage. Also einmal zum Abkapseln. Das war natürlich in den ersten Jahren, als wir das angefangen haben, noch viel schlimmer. Und das war dann auch so, dass mich Leute, keine Ahnung, Sonntagabend 22 Uhr angerufen haben, ob sie noch eine Box kriegen können. Also ja, diese Themen gab es. Das hat sich aber in den letzten Jahren auch dadurch, dass wir das Team anders aufgestellt haben, dass wir ein größeres Team auch in Stuttgart im Büro haben, die das ganze Thema jetzt versucht, über E-Mail zu klären und zu gewissen Geschäftszeiten, und ich gehe dann eben abends auch nicht mehr ans Telefon, wie ich das in den ersten Jahren sicherlich gemacht habe, um einfach auch alles in der Hand zu halten und voranzubringen. So kann man das schon ein bisschen eingrenzen. Es ist natürlich immer noch viel, was da ganz klar mit sich mitkommt und auch viele verschiedenste Themen, aber die ganze Fahrerkommunikation läuft im Moment übers Backoffice ganz gut, so dass ich hauptsächlich mit den Teamchefs kommuniziere, die in den Prädikatsklassen da sind, und das hält sich dann auch an Geschäftszeiten, sage ich mal. Und das Thema vor einem ersten Event schlafen, ja, das ist manchmal dann gerade die letzten 3-4 Tage schon schwer. Beziehungsweise man schläft erstmal und wird dann so nachts 2-3 Uhr wach und hat dann verschiedene Themen, die einem durch den Kopf gehen, die man dann auch einfach notieren muss, weil sonst wird man sie nicht los und schläft gar nicht mehr ein. Und dann halt am nächsten Morgen direkt angehen. Aber ich glaube, das ist in diesem Business normal und wir können damit umgehen, und Mitte der Saison gibt sich das dann auch.
Wir sind jetzt ja wirklich in der heißen Phase, genau deswegen hatte ich diese Frage auch gestellt, und du musstest dich jetzt diesen Winter und in der Vorbereitungsphase nochmal ganz anderen Herausforderungen stellen, da wir nicht nur die neue Saison vor der Brust haben, sondern tatsächlich auch ein Neustart der Serie. Aus der IDM wurde die Euromoto, und ich bin mir sicher, das hat natürlich zusätzlich nochmal sehr viele Fragen, Rückfragen, Kommunikation mit den Verantwortlichen, mit den Stakeholdern, mit den Teamchefs, mit den Marken etc. zusätzlich verursacht. Und sehr viele da draußen interessiert mit Sicherheit auch eine Frage ganz besonders, und das ist die nach dem Warum. Warum wurde denn aus der IDM die Euromoto, und welches größere Ziel steckt denn hinter dem Rebranding und der Neukreation der Serie?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns mit dem Motorradrennsport in einer Sportart bewegen, die eher Nische ist. Und trotz aller sportlicher Entwicklung, die wir die letzten Jahre hatten, und die ist wirklich sehr, sehr gut, also das Niveau ist stetig gestiegen und wir sind definitiv eine der top-nationalen Rennserien der Welt. Und da können wir auch stolz drauf sein. Aber unter dem Strich wird es immer schwieriger, eine solche Veranstaltung und Meisterschaft finanziell auf solide Beine zu stellen. Also wir haben auch letztes Jahr nicht das Ergebnis erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Und das macht natürlich die ganze Sache wirklich schwierig, da ich natürlich auch im Unternehmen angehalten bin, logischerweise ein positives Ergebnis zu erwirtschaften. Und daraufhin haben wir uns Gedanken gemacht, wo sind die Probleme, was verursacht, ich sag mal, die wirtschaftlichen Probleme, und wie können wir darauf eingehen. Und wir sehen natürlich auch, dass wir immer weniger, ich sag mal, Starter in verschiedenen Klassen haben. Und ganz, ganz sehr sehen wir, dass das ganze Thema immer internationaler wird. Sprich, wir haben immer mehr Starter auch aus dem Ausland. Und das war für uns der Schritt zu sagen, okay, wir sind internationale deutsche Meisterschaft, haben aber viele, viele internationale Starter. Klar, internationale deutsche Meisterschaft, internationale Starter, passt soweit zusammen. Aber die meisten dieser internationalen Starter sprechen natürlich kein Deutsch. Die fremdeln mit dem Begriff internationale deutsche Meisterschaft und damit natürlich auch mit dem Thema, es nach draußen zu tragen und an die Zuschauer zu bringen, nicht nur im Innen, sondern eben auch im Ausland. Also wir haben seit 2020, glaube ich, den permanenten Livestream, der sich sehr, sehr gut etabliert hat, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und ein Ziel ist es auch hier, den ab dieser Saison sonntags zumindest auch in Englisch zu streamen, damit es für das internationale Fahrerfeld auch leichter wird, das ganze Thema nach draußen zu bringen, die Serie international zu promoten und somit wieder mehr Interesse nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland für den Sport und für die Meisterschaft zu schaffen. Denn wir sehen auch, dass wir kurzfristig die Fahrerfelder nicht rein mit deutschen Fahrern gefüllt bekommen. Da fehlt aktuell einfach der Nachwuchs, der auf diesem Niveau an den verschiedenen Meisterschaften teilnehmen kann. Es gibt da sehr, sehr positive Entwicklungen auch. Wir sehen, dass der Junior Cup dieses Jahr 22, 23 Starter haben wird. Der Kawa ZX4 Cup ist mit über 30 Startern voll. Der ZX6 Cup läuft gut. Also es hat wieder Schwung aufgenommen, dass auch wieder mehr Fahrer aus den anderen Klassen in die IDM oder Euromoto reinkommen. Aber es reicht eben noch nicht, um es final so hinzustellen, dass es funktioniert. Und deswegen der Schritt weiter Europa offener, das ganze Thema auch interessanter für die Partner und die Sponsoren zu machen, indem sie sich nicht nur national, sondern eben auch international präsentieren können, was eben auch für die Fahrer gilt. Die Fahrer wiederum können sich auch nicht nur national, sondern international selber vermarkten. Und so soll die ganze Sache einfach, ich sag mal, einen größeren Spielraum bekommen, um das mittelfristig auf solide Füße zu stellen.
Gab es denn intern irgendwie Widerstände in der Szene gegen die Umbenennung?
Intern in der Szene, also intern im Haus nicht. Wir haben das alles sehr detailliert besprochen, auch mit allen Herstellern, mit allen Stakeholdern. Und da war das Feedback durchweg positiv. Aber natürlich in der Szene gibt es da immer wieder die Stimmen, die das Ganze auch negativ betrachten und uns vielleicht auch ein Stück weit für größenwahnsinnig halten. Aber man muss auch klar sagen, die kennen die ganzen Details, mit denen wir da kämpfen müssen, nicht, um die Sache überhaupt am Leben zu halten. Und Ziel ist es, die Meisterschaft, die internationale deutsche Meisterschaft in Form der Euromoto auch langfristig am Leben zu halten, einen spitzen Motorradrennsport zu haben. Und manchmal müssen da auch Wege gegangen werden, die eben nicht alle verstehen.
Die Frage, die sich natürlich anschließt, ne? Du hast Widerstände eher so aus dem externen Raum beschrieben und erklärt, warum das für die Marken und für die Serie und vor allen Dingen auch für die Fahrer und Teams eigentlich durchweg positiv ist, diese Internationalisierung. In welchen Aspekten schlägt sich denn diese Neuausrichtung denn noch weiter nieder? Wird man das mal abgesehen vom Namen in einem anderen Rahmen bei den Veranstaltungen irgendwie wahrnehmen können, feststellen, dass es eben jetzt eine noch internationalere Serie ist, dass es eben eine Euromoto ist und nicht mal eine internationale deutsche Meisterschaft?
Also grundsätzlich ist es das Ziel auch, das auf den Veranstaltungen noch anders zu spielen, auch mit mehr Rahmenprogramm und mehr Dinge unterzubringen. Und das ist aber etwas, was auch ein mittelfristiges Thema ist. Wir gehen verschiedene Punkte jetzt auch am Sachsenring zum Auftakt schon an. Da wird es noch ein, zwei kleine Events am Rande geben, die aber noch nicht finalisiert sind. Also deswegen kann ich da jetzt noch nicht ins Detail gehen. Aber das sind erste Schritte, aber das brauchen natürlich auch Entwicklungszeiten. Und da wir relativ spät mit der ganzen Sache beginnen konnten, muss natürlich der Fokus erstmal darauf liegen, die Veranstaltung an sich auf die Beine zu stellen, eine solide Meisterschaft zu haben. Da sind wir auf einem super Weg, also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und der Rest, der kommt dann mit sich. Aber was wir schon ganz, ganz intensiv angehen, ist das ganze Thema marketingseitig sowohl national als auch international anders aufzuziehen und mit viel, viel mehr Leuten da in Kontakt zu stehen. Wir haben in der Motorpresse auch sogenannte Syndikatspartner, die quasi Magazine auf Basis Motorrad PS in anderen Ländern, in den Niederlanden, in Tschechien, Spanien etc. tun. Auch da werden wir das Thema Euromoto größer spielen. Wir stehen in Kontakt mit internationalen Verbänden. Also wir gehen da ganz, ganz neue Wege, zumindest was die Bewerbung des ganzen Themas angeht, um, wie gesagt, die Reichweite einfach zu erweitern.
Du hast die Herausforderungen angesprochen, die grundsätzlich mit dem Motorsport einhergehen. Wir haben weniger, ich sag mal, Budgets und Interesse bei verschiedenen Teilnehmenden. Wir haben jetzt quasi das große Problem mit den Spritpreisen. Es gibt natürlich grundsätzlich ein etwas schwindendes Interesse am Thema Motorrad. Das ist ja gar nicht mal motorsportspezifisch, sondern es ist einfach eine Herausforderung, die man sich einfach stellen muss, vor allem wenn man in so einem Spezialbereich unterwegs ist. Und das auch so ein bisschen mit die Erklärung für die Internationalisierung. Wie sieht es denn grundsätzlich aus, wenn wir die Euromoto mit internationalen Klassen vergleichen? Also es gibt ja zum Beispiel auch die BSB in Großbritannien. Wir haben natürlich auch eine World Superbike, die ja quasi das auf höchstem internationalen Niveau spielt. Wo unterscheidet sich denn die Euromoto von den genannten Beispielen und wo liegen vielleicht auch größere Herausforderungen? Weil ich ja zum Beispiel weiß, dass das Thema Rennstrecken oder beziehungsweise Streckenmiete für die internationalen WM-Klassen gar nicht so ein Thema ist, wie das einfach für eine Klasse wie die Euromoto oder auch meinetwegen die IDC, also die internationale Dutch Championship oder die BSB vielleicht ein Thema ist. Wie muss man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Welche Herausforderungen in der Finanzierung und in der Organisation gehen denn damit einher und wo liegen die Unterschiede eben zu internationalen anderen Klassen?
Michel!
Was denn, Jan?
Weißt du, um welches Event ich dich dieses Jahr bisher am meisten beneide?
Nein, welches?
Um deine Premiere mit Continental bei der Präsentation des neuen TKC 80 Generation 2. Du weißt, mein Herz schlägt inzwischen auch für Reise-Enduros und das sah wirklich spektakulär aus.
Das war auch der absolute Hammer. Von perfekten Straßen bis wilde Schotterpassagen war alles dabei und ich konnte den neuen TKC 80 Generation 2 auf der 1300er GS, der Multistrada, der 98 Adventure, der Triumph Tiger und der F900 GS testen. Der Reifen hat mit allen Motorrädern super harmoniert und sieht dabei auch noch mega geil aus.
Eben, aber weißt du, was Continental noch Neues am Start hat und auch ultra aussieht?
Was denn?
Den brandneuen Conti Sport Attack 5.
Stimmt, das reduzierte Profil der neuen Continental-Pelle für sportliche Nakeds und Supersportler sieht richtig aggressiv aus. Sportliche Mopeds waren in den letzten Wochen aber noch nicht so Thema. Was kann denn die Pelle?
Von Gummimischung bis Karkasse ist da alles neu. Mehr Aufstandsfläche und Vertrauen in tiefen Schräglagen, präzises Einlenkverhalten und das neue Profil sieht nicht nur scharf aus, sondern sorgt auch für ein noch schnelleres Warm-up. Apropos scharf, der neue Black Chili Compound bietet herausragenden Grip und sorgt für ein optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining. Einzigartig bei Continental, die Traction Skin Oberfläche ermöglicht eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
Kurze Einfahrzeit, schnelles Warm-up und optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining? Dann ist der Reifen ja auch was für Einsteiger bei unserem Rennstrecken-Event im Juni in Most.
So lange würde ich nicht warten, denn aktuell gibt es für den neuen Conti Sport Attack 5 30€ Cashback, wenn man sich bis zum 31.05. beim Händler des Vertrauens einen Satz des neuen Conti gönnt.
Mega! Und wo kann ich mir den Reifen anschauen?
Alle Infos zur Cashback-Aktion für den neuen Conti Sport Attack 5 findest du wie immer über den Link in den Shownotes.
Also einmal, wie du gerade sagst, World Superbike, das Nonplusultra quasi im straßengebundenen Sport mit Motorrädern, die es im Markt auch so gibt. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, weil dann ganz andere Marketingmaschinerie und Sponsoren dahinter stehen und dementsprechend ist man da froh, dass diese Serie an die eine oder andere Rennstrecke kommt. Ich will nicht sagen, dass das mit der Euromoto nicht so ist, aber das Finanzierungsmodell ist da ein ganz anderes. Das finanziert sich über Fernsehen etc. und alles, was dazugehört, während wir natürlich als Euromoto an der Stelle sind, dass wir eine Rennstrecke mieten müssen und mit allem drum und dran sprechen wir da schon pro Veranstaltung über ein paar hunderttausend Euro, die da aufgebracht werden müssen und die an anderer Stelle wieder eingespielt werden müssen. Und dementsprechend haben wir auch nicht die Möglichkeit, das Ganze marketingseitig und Fernsehen etc. so aufzustellen, dass man einfach mit einem Fingerschnippen sagt, hier sind wir und jetzt geben wir komplett Vollgas, sondern das muss natürlich richtig nachhaltig auf die Beine gestellt werden. Deswegen der Livestream, deswegen Jahr für Jahr auch zu versuchen, dort einen Schritt weiter zu kommen. Wir werden jetzt auch versuchen, dieses Jahr mit der einen oder anderen kleinen Geschichte auch ins normale Fernsehen zu kommen, aber sukzessive den Weg zu gehen, um zu wachsen und um die Finanzierung einfacher zu machen. Und wenn wir uns mit anderen nationalen Rennserien vergleichen, da hast du gerade die BSB angesprochen. Die BSB ist natürlich so ein Stück weit das, was man sich als Vorbild nimmt, wenn man eine nationale Rennserie entwickeln möchte. Aber man muss auch sehen, dass in der BSB natürlich die Grundvoraussetzungen auch ganz andere sind. Das ist einmal, dass 4, 5, 6 Strecken, die die BSB halt nutzt in ihrem Kalender, dem Veranstalter an sich gehören oder zumindest Anteile. Das bedeutet, dass die Rennstreckenkosten in der Form nicht da sind, wie das bei uns der Fall ist, sondern dass man das da ganz anders handhaben kann. Ohne da detailliert das Kostenmodell zu kennen, ist es natürlich eine ganz, ganz einfache Grundvoraussetzung als bei uns, wo wir hingehen müssen, sagen, wir hätten gerne einen Termin. Was kostet das ganze Thema? Und dann kommt natürlich hinzu, dass die BSB über die letzten Jahre so sehr gewachsen ist, dass da jede Veranstaltung mit 40.000 Zuschauern brummt und dass die da auch ganz andere Spielräume zur Vermarktung der Geschichte haben, die uns einfach nicht gegeben sind. Und die BSB setzt auch auf ein ganz anderes Sportmodell oder zumindest in Teilen anders. Da geht es mehr um den spektakulären Rennsport auf, ich sag mal, Road Racing nahen Strecken zum Teil. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir tun, was die spanische Meisterschaft tut, was die italienische Meisterschaft tut. Für den Laien da draußen bleibt das natürlich Motorradrennsport auf Rennstrecken, aber grundsätzlich das Modell ist schon sehr verschieden und in England ein absolutes Erfolgsprodukt und das wird es auch bleiben und deswegen schauen wir da gerne rüber. Wir haben auch sehr gute Kontakte hin. Ich kenne den Scott Smart und den Stuart Hicks von der BSB. Wir stehen im regen Austausch. Sprechen über die Meisterschaften immer auch und versuchen auch gemeinsam immer mal wieder zu eruieren, wie man nationalen Rennsport voranbringt. Aber das ist ein, ich sag mal, Abbild, wo wir noch einen weiten Weg hin haben. Und die anderen nationalen Meisterschaften, die haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie wir. Unser Niveau ist super hoch, also da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Die Zuschauerzahlen sind sicherlich noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber dieselben Probleme gibt es in Italien, Frankreich, Spanien auch. Und da sind wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter als die Jungs dort.
Na, das ordnet die Serie, also die Euromoto im Vergleich schon mal sehr gut ein. Und du hast aber die Herausforderungen mit den Strecken nochmal herausgestellt. Also Stichwort BSB, dass quasi der Veranstalter da teilweise Streckeneigner ist. Und mir ist jetzt, während du das erzählt hast, ein Beispiel eingefallen, was ich die Tage auf Instagram gelesen habe. Und zwar gibt es ja mit Speer einen großen Renntrainingsveranstalter in Deutschland. Und der hat jetzt kommuniziert, dass man, wenn man an einer Hobbyrennveranstaltung teilnimmt ab diesem Jahr, ich weiß nicht, ob das ein Aprilscherz war oder ob das wirklich aus Kostensachen übertragen wird, dass quasi das Abschleppen aus dem Kiesbett bezahlt werden muss für 45 Euro. Ich dachte, dass ich das noch geprüft habe, ob das wirklich zum 1. April war oder später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie dem auch sei, hat mich auf jeden Fall drauf gebracht, weil mir das natürlich auch begegnet, die Kosten an diesen Strecken werden immer höher. Kannst du mal ein Gefühl dafür geben? Ich gehe davon aus, das variiert ja auch, je nachdem, an welcher Strecke man ist, was quasi als Veranstalter allein für so eine Streckenmiete mit Personal und den entsprechenden Sportwarten vor Ort etc., was da quasi an Kosten überhaupt fällig ist, um nur die Strecke quasi für so eine Veranstaltung zu haben?
Also mit einer Strecke, wo alles drum und dran ist, was wir da auch brauchen für eine Veranstaltung, inklusive natürlich auch Mediateam, Fernsehteam etc. Wie gesagt, also mehr ins Detail kann ich nicht gehen, aber da bewegen wir uns schon bei mehreren hunderttausend Euro, die es dann einfach braucht für so ein Wochenende. Das variiert natürlich in ganz, ganz vielen Gesichtspunkten. Es gibt immer eine Streckenhomologation, die ein Stück weit vorgibt, was für die jeweilige Strecke vorgesehen werden muss an Streckenposten, an Medizin, an anderen Rettungseinrichtungen. Und da gehört auch dazu, dass natürlich kostenrelevant ist, wie lang ist eine solche Rennstrecke, weil je länger eine Strecke ist, desto mehr Streckenposten benötige ich, um das eben vollends abzudecken. Das betrifft dann auch natürlich die Abdeckung im Thema Video und Livestream, weil je länger die Strecke, desto mehr Kameras, um alles abzudecken. Und dann ist natürlich auch die Frage, was für eine Art Strecke befahren wir, was sind für Facilities eigentlich immer gegeben, was muss im Zweifelsfall auch einfach hinzugezogen werden. Wir sprechen jetzt zum Beispiel beim Sachsenring ja auch über eine Rennstrecke, die nur 3-mal im Jahr als solche wirklich genutzt wird und sonst ein Fahrsicherheitszentrum ist. Sprich, da sind auch nicht alle Dinge immer da, sondern müssen für diese 3 Veranstaltungen eben zusätzlich geschaffen werden, was dann natürlich mehr Kosten mit sich bringt, als wenn ich an eine Strecke gehe wie Oschersleben, die permanent als solche genutzt wird, wo eben auch ein bestimmtes Crew an Streckenposten da ist etc. Also das variiert in so vielen Bereichen, aber es ist einfach schon ein sehr kostenintensives Thema und wir holen da ja auch ganz viele Dinge noch hinzu. Medizin ist ein Thema, was oft sehr, sehr kostenintensiv ist und in den letzten Jahren immer wieder gestiegen ist, aber natürlich müssen wir das mitnehmen. Wir wollen natürlich die sichersten Möglichkeiten schaffen, um den Rennsport zu betreiben. Und dementsprechend müssen wir da auch reagieren.
Jetzt hast du schon das Thema Strecken angesprochen. Sag doch mal, nach welchem Modus werden denn Strecken überhaupt ausgewählt? Sagt man einfach, okay, alles, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, machen wir jetzt auch wieder? Oder wie geht ihr da vor?
Ja, also grundsätzlich, da wir ja based in Deutschland sind, schauen wir erstmal, welche Möglichkeiten haben wir in Deutschland. Dementsprechend haben wir unsere Traditionstermine in Oschersleben, in Hockenheim, jetzt mittlerweile auch am Nürburgring, die dann einfach gesetzt sind. Dann natürlich das angrenzende Ausland liegt nahe. Most ist direkt hinter der Grenze. Assen ist eine Kultstrecke für alle Motorradfahrer. Das sind dann auch einfach Themen, die über die Jahre auch traditionell gesetzt sind. Und dann gibt es natürlich immer wieder Dinge, auf die man auch eingehen muss. Vor Jahren hatten wir den Lausitzring drin. Das entwickelte sich dann dahin, dass, ich sag mal, die Asphaltgegebenheiten irgendwo dann das Niveau erreicht hatte, dass man auch von Fahrerseite immer wieder Kritik bekam. Und da müssen wir natürlich auch reagieren und wir konnten es nachvollziehen. Deswegen ist das dann damals mal ein Stück weit rausgefallen. Da wird jetzt neu asphaltiert, wird in Zukunft auch wieder ein Thema sein. Ein anderes Thema, was die letzten Jahre immer gesetzt war und eine absolute Kultveranstaltung war Schleiz, auch mit den absolut meisten Zuschauern, was uns sehr, sehr wehtut, dass man Schleiz in der Situation und in der Gegebenheit, wie es jetzt ist, nicht mehr nutzen kann. War auch ein Thema, wir mussten das letztes Jahr aus dem Kalender nehmen, wo es hieß, okay, wir sind jetzt die Bösen, wir sind schuld, dass Schleiz nicht mehr geht, weil das in unser Konzept nicht mehr passt und wir wollen Europa offen und hin und her. Nein, das stimmt natürlich alles überhaupt gar nicht. Es ist so, dass Schleiz halt mit als sogenannte Road Racing Strecke zählt und damit in die Schublade Isle of Man etc. Northwest 200 gesteckt wird und dass man seitens des internationalen Verbandes FIM gesagt hat, man unterstützt solche Veranstaltungen nicht mehr aufgrund des Sicherheitsfaktors, der dort einfach auf dem Niveau nicht gegeben ist und man einfach auch nicht mehr möchte, dass es so viele schwere Unfälle und vielleicht auch tödliche Unfälle in dem Sport gibt und hat gesagt, diese Strecken unterstützen wir nicht mehr. Und wir haben da lange dafür gekämpft, schon eigentlich die letzten 2 Jahre, dass man Schleiz ein Stück weit anders betrachtet, weil Schleiz für die meisten keine reine Roadracing-Strecke ist. Dort gibt es Kiesbetten, es gibt Passagen, die auch einfach permanent nur als Rennstrecke genutzt werden. Aber wir konnten bisher keine Lösung finden. Schleiz arbeitet im Moment mit Nachdruck daran, für die Zukunft wieder eine Lösung zu finden, um wieder, ich sag mal, als reine Rennstrecke anerkannt zu werden. Es wird ein langer Prozess sein und dann sind wir auch sehr gerne wieder in Schleiz. Aber grundsätzlich war das halt ein Thema, was letztes Jahr aufkam. Dadurch mussten wir natürlich eine andere Möglichkeit im Kalender finden. Hinzu, wir hatten letztes Jahr 2-mal Oschersleben im Kalender. Wir sind unglaublich gerne in Oschersleben, aber bei nur 7 Veranstaltungen ist es natürlich schöner, wenn man keine Veranstaltung 2-mal machen muss. Das ist auch für die Zuschauer einfach besser, man teilt sich dann auf, man geht selten 2-mal zur selben Rennstrecke. Und wir hatten dieses Jahr das Glück, wieder an den Sachsenring zurückkehren zu können. Auch immer eine schwierige Geschichte. Der Sachsenring hat eben nur 10 Lärmtage, wo man, Motorradsport oder Motorsport auf dem Niveau betreiben kann. Das ist in diesem Jahr die MotoGP, die DTM und wir, die diese 10 Lärmtage unter sich aufteilen. In anderen Jahren hat der Sachsenring auch noch eine Eigenveranstaltung gemacht. Dann gab es diese Möglichkeit nicht. Wie gesagt, wir sind sehr glücklich, dass wir sie dieses Jahr wieder haben. Und die stehen da auch immer im regen Austausch und sollte sich das mal wieder nicht ergeben, wird wieder etwas anderes nachrücken. Als Schleizersatz ist Brünn in den Kalender gerutscht, ist ein Stück weiter weg, aber natürlich hat es den MotoGP-Status. Und gerade mit dem, was wir als Meisterschaft darstellen wollen, nämlich ein Sprungbrett auch in die World Superbike, versuchen wir natürlich auch Strecken zu finden, die in beiden Kalendern dann halt zu finden sind. Also im WM-Kalender und dann eben auch im Euromoto-Kalender.
Verstehe, vielleicht 2 Sachen noch zu Schleiz. Also einmal, habe ich das richtig verstanden, dass ihr jetzt aktuell in der Situation auch gar nichts mehr in der Hand habt, sondern es liegt eigentlich an Schleiz, an dem Betreiber quasi, die Strecke so nachzuarbeiten. Nur die können quasi euch die Argumente liefern, um nochmal das zu probieren. Aber ihr könnt nichts machen. Ist das so korrekt?
Das ist so korrekt. Es gäbe immer irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Aber um das vielleicht zu erklären, die FIM hat letztes Jahr beschlossen und das war unmittelbar im Rahmen unseres Rennens, oder in dem Zeitraum, besser gesagt nicht im Rahmen unseres Rennens, Schleiz nicht mehr in den internationalen FIM und FIM Europe Kalender aufzunehmen. Was bedeutet, dass wenn wir eine weitere Veranstaltung in Schleiz machen, nur noch deutsche Starter zulassen dürften. Und wir haben in den letzten Jahren schon jede Menge internationale Starter. Wenn ich alle Klassen auf nur noch deutsche Fahrer runterbrechen würde, dann würde das ganze Thema nicht mehr funktionieren und keinen Sinn mehr machen, weil das kann ich dann ja nicht nur in Schleiz machen. Das muss ich ja bei allen anderen Rennen auch berücksichtigen, um dann irgendwo eine Wettbewerbsfairness zu gewährleisten. Also unter dem Gesichtspunkt einfach nicht machbar. Und um diesen Status wieder zu erlangen, gab es jetzt auch schon erste Inspektionen und da gibt es auch schon Themen, die man bearbeiten kann. Und da ist jetzt natürlich Schleiz in der Pflicht, den Themen nachzukommen und vielleicht dann diese sogenannte Homologation wieder zu bekommen. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit.
Okay, zwei Sachen. Du musst einmal gleich noch kurz erklären, was die FIM ist. Und das andere, was ich ganz spannend finde, du hast das ja letztendlich so in eine Schublade gepackt, wie jetzt beispielsweise die Isle of Man. Und ich glaube, da wissen wir alle, unfassbar gefährliches Rennen. Da geht eigentlich kein Rennen oder kein Jahr ohne Tote oder zumindest Schwerstverletzte. Das hat es doch in Schleiz eigentlich gar nicht so gegeben, oder? Hilf mir da mal auf die Sprünge. War das jetzt für euch, auch als Veranstalter, eine Hochrisikoveranstaltung? Also vielleicht klären wir kurz erst die FIM und dann das Thema Gefahr in Schleiz.
Also die FIM ist einfach der Weltverband. Für jeden Sport gibt es einen Weltverband und beim Motorradrennsport ist das die FIM, beim Autorennsport ist das die FIA. Und wenn wir es noch mit einem einfachen Beispiel belegen wollen, beim Fußball ist es die FIFA. Also das sind einfach die Verbände, die grundsätzlich die Weltregularien erstellen, auf deren Grundlagen natürlich auch alle Weltmeisterschaftsläufe stattfinden und die entsprechend auch die, ich sag mal, jeweiligen Offiziellen dazu ausbilden, briefen und aus jedem Land halt auch generieren, damit der Sport weltweit abgeleistet werden kann. So, und was das Thema Unfälle in Schleiz angeht, die gibt es immer wieder, die gibt es auf Rennstrecken grundsätzlich. Das muss ja nicht im Rahmen unserer Veranstaltung sein, es gibt da ja auch noch mehr Veranstaltungen und auch da gab es solche Fälle in den letzten Jahren und tatsächlich gibt es in Schleiz auch den einen oder anderen Punkt, wo die Fahrer schon gesagt haben, hey, da müsste man vielleicht mal was tun und es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer permanenten Rennstrecke, aber Schleiz ist weiß Gott auch keine Isle of Man. Also man hat da in den letzten Jahren viel getan. Wir haben da selber viel getan, zusammen mit der Betreibergesellschaft, zusammen mit dem Verein vor Ort, um auch unabhängig der Homologation, die es da gibt für die Strecke, noch mehr Sicherheitseinrichtungen zu schaffen. Wir haben an Stellen Airfans aufgestellt etc., wo wir selber gesagt haben, pass auf, da ist viel passiert, lasst uns da im nächsten Jahr noch was hinstellen, um dem Ganzen schon entgegenzuwirken. Aber wir konnten es halt jetzt nicht verhindern.
Wir haben jetzt das Thema Streckenauswahl und Schleiz diskutiert. Wir wissen jetzt, dass die FIM logischerweise da ein gewaltiges Thema ist und auch Wörtchen mitreden kann. Und das bringt mich auch wieder zur Euromoto als Serie an sich. Wir haben ein Thema, das mit der Attraktivität zusammenhängt. Das ist quasi zum einen das Nachwuchsthema. Wir müssen natürlich in Deutschland Möglichkeiten schaffen, um Nachwuchs in die Klassen zu bringen. Die Euromoto an sich und auch früher die IDM platziert sich aber natürlich auch als Sprungbrett in die Folgeinstitutionen wie eine MotoGP, hoffentlich für die ganz großen Talente, wie eine Superbike-Weltmeisterschaft. Und da braucht es natürlich auch Übergangsmöglichkeiten, was mich zum Thema Technik und Reglement bringt. Wir haben die verschiedenen Herausforderungen, die die internationalen und auch nationalen Klassen haben. Und wie muss man sich denn die Herausforderungen auf der technischen Seite für eine Klasse oder für eine Serie wie die Euromoto vorstellen, wenn man dieses Zwischenglied zwischen den verschiedenen Rennserien und vor allen Dingen internationalen Top-Serien stellen möchte? Was gibt es denn da für euch zu beachten? Was muss so eine Klasse an Regularien mitbringen? Denn als Beispiel Supersport, wir haben Dreizylinder, wir haben Vierzylinder, wir haben unterschiedliche Hubraumklassen, wir haben eine Yamaha R9, genauso wie eine Triumph Street Triple, die ja eigentlich ein Naked Bike ist. Wie muss man sich denn da die Anpassungsmöglichkeiten und auch die Fairness und das Gleichgewicht vorstellen, das ihr einstellen müsst?
Also grundsätzlich gibt es da auch zwei Aspekte. Einmal überlegen wir uns natürlich, was macht Sinn für unsere Meisterschaft, die Euromoto, welche drei Prädikatsklassen im internationalen Vergleich machen Sinn. Und wir orientieren uns da natürlich ganz stark an der World Superbike, was sie da macht, weil die World Superbike ähnliche Probleme im Grunde hat wie wir. Da sind die Hersteller als Partner sehr, sehr wichtig und bei uns sind die auch einfach ein elementarer Bestandteil, um das Ganze umsetzen zu können. Und für die Hersteller muss es natürlich eine Motivation geben, eine solche Serie zu unterstützen. Sprich, es muss auch dementsprechend Modelle geben oder Klassen geben, wo die favorisierten Modelle der jeweiligen Hersteller auch sich widerspiegeln können und quasi Erfolge einfahren können. Und hinzu kommt für uns natürlich das Thema, dass wir den Deutschen oder den Fahrern in der Euromoto ein Sprungbrett bieten wollen nach oben in die World Superbike. Also macht es natürlich auch Sinn, die Reglements dementsprechend in dieselbe Richtung zu führen. Das ist bei uns jetzt so, dass wir in 2025 erstmalig die Klasse Sportbike am Start hatten, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Also eine Klasse, die mit der Aprilia RS 660 und der Triumph Daytona, der, was haben wir noch drin?
Kawasaki
ZX4 jetzt, Yamaha R7 etc. auch eine sehr gemischte Klasse ist, die über ein einheitliches Leistungsreglement und die dementsprechenden Steuergeräte auf ein Niveau gebracht wird, aber eben halt die marktrelevanteren Modelle hat im Gegensatz zur vorher etablierten Supersport 300, die, wo die Modelle eher dann im Markt nicht mehr die Relevanz hatten, deswegen der Umschwung. Wir haben das ein Jahr vor der WM getan, um einfach auch A, das ganze Thema früher anzugehen, einen neuen Schwung mitzunehmen und B, hatten wir schon im Jahr 2024 in der Supersport 300 nur noch 12 Starter und haben gesehen, dass das in Deutschland ein absolutes Auslaufmodell ist und mussten reagieren. Deswegen die Entscheidung zur Sportbike, sind da im ersten Jahr mit 15, 16 gestartet. Das ist jetzt auch nicht berauschend, aber das war okay für den Start und sehen jetzt klar die Tendenz, dass es dieses Jahr ein Fahrerfeld von Mitte 20 geben wird und dass der Schritt der richtige ist. Und hier orientieren wir uns 1:1 am WM-Reglement für diese Saison mit ein paar kleinen Abweichungen, die es, ich sag mal, den Euromoto-Startern erleichtert. Aber grundsätzlich den Sprung mit dem Bike direkt in die höhere Klasse ermöglicht. Dasselbe geht für die Klasse Supersport, die früher die Supersport 600 war, also eigentlich rein 600 Kubikmotorräder, Yamaha R6, CBR 600 etc., die jetzt auch verschiedenste Modelle hat, von der Yamaha R6 jetzt zur Yamaha R9, von der Ducati V2 Panigale über auch Triumph Street Triple 765, die da umgebaut wird als Racebike. Also das ist dasselbe Thema. Da werden ganz, ganz verschiedene Konzepte über einheitliche Steuergeräte und ein einheitliches Leistungsniveau quasi konkurrenzfähig gemacht.
Auf das Thema würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, weil was du gerade aufmachst, zeigt ja eigentlich, wie komplett herausfordernd dein Job da an der Stelle sein muss, weil du hast die FIM, die natürlich gewisse Regularien macht. Du sagst selbst, ihr wollt euch irgendwie auch an sowas wie EWSBK orientieren. Du hast die Hersteller, die sagen, hey, also ihr müsst schon auch Rennserien bieten, die quasi für unsere Motorräder passen. Und ihr habt natürlich die Fahrerinnen und Fahrer, die sagen, hey, ich möchte halt nicht mit einer R1 an den Start gehen, weil die Kosten einfach extrem viel höher sind, als wenn ich mit einer niedrigen Hubraumklasse rangehe. Also wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, okay, ihr habt die 400er-Klasse auslaufen lassen. Wer saß da wie mit am Tisch und wie trifft man so eine Entscheidung?
Wer saß da wie mit am Tisch? Das ist eine gute Frage. Der Tisch ist nicht so groß. Also in der Regel diskutiere ich das mit natürlich den Verantwortlichen in unserer Technik, mit unserem Renndirektor und dann natürlich auch mit ADAC und DMSB. Aber wir gehen in der Regel da schon mit Vorschlägen dann an den ADAC, DMSB ran, wie wir es machen würden. Immer unter Berücksichtigung, was der internationale Vergleich tut. Und da ist es jetzt nicht nur die WSBK, sondern auch, was machen die anderen nationalen Meisterschaften? Auch da werfen wir einen Blick drauf. Die BSB beispielsweise ist mit der Sportbike noch ein Stück eher gestartet. Da gab es Erfahrungswerte. Auch die AMA in den USA hat das Thema schon ein bisschen eher ins Leben gerufen. Und letztes Jahr sind halt dann wir gefolgt, zusammen mit der italienischen Meisterschaft. Und ich bin der Meinung, es gab noch eine, aber da fällt mir gerade das Land dazu nicht ein. Aber das spielt auch hier gar keine Rolle. Dementsprechend müssen wir natürlich auch sehen, wo gibt es schon ein Stück weit Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können, weil wir solche Dinge nicht komplett in kürzester Zeit selber auf die Beine stellen können, aber wir stehen mit allen in Kontakt, dass man die Erfahrungswerte austauscht und auch dann natürlich die Diskussion mit den Herstellern, wo auch nicht immer jeder direkt dafür oder dagegen ist oder gar keine Meinung hat, also auch das ist nicht immer einheitlich und dann müssen wir entscheiden, welchen Weg gehen wir und die entsprechenden Reibungspunkte dann eben auch aushalten, die es mit sich bringt.
Und wir haben jetzt ja eine neue Serie. Wir haben neue Klassen. Es zeigt sich, dass die Sportbike auf jeden Fall an Attraktivität gewinnt. Es sind noch nicht alle Hersteller mit vertreten. Das kann sich aber mit Sicherheit noch ändern. Und bringt mich auch so ein bisschen zur Frage der Zukunftsgestaltung. Also jetzt der Neustart der Serie als Euromoto. Da steckt aber ja bestimmt auch ein längerfristiger Plan dahinter, sonst geht man so ein Projekt ja gar nicht erst an. Und wir haben aber auch über die Herausforderungen gesprochen, die grundsätzlich mit der Entwicklung im Motorradmarkt einhergeht, die mit vielleicht auch ökologischen Aspekten einhergeht. Stichwort globale politische Lage ist ein Thema, Rohstoffversorgung etc. Ist es überhaupt möglich, ich sag mal, einen 5-Jahres-Plan aufzustellen? Und wenn du den im Kopf hast, wo siehst du denn die Serie in, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren? Machen wir nicht nur 5, machen wir 3 bis 5 Jahre.
Ich glaube, die Frage, ist es möglich, einen 5-Jahres-Plan aufzustellen, die kann dir, glaube ich, egal vom Metier, keiner so richtig genau beantworten in der aktuellen Zeit. Also das ist grundsätzlich, natürlich machen wir uns Gedanken und wir haben da auch einen Plan, aber ob das mit allem, was die letzten Jahre passiert ist und jetzt auch wieder vor der Tür steht, überhaupt möglich ist, können wir nicht sagen. Aber wir sind natürlich schon gewillt, einen Schritt dahingehend zu gehen, dass die Serie einfach medial einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Also das ist das, was wir jetzt auch angehen wollen, weil, wie schon mehrmals erwähnt, der Sport ist super und das ist etwas, was wir noch viel mehr zeigen möchten. Das kommt einfach noch nicht genügend an. Es gab auch bei der IDM immer noch das Mindset letztes Jahr, die ist schon seit Jahren tot. Nein, das ist totaler Quatsch. Guckt euch die Rennen mal an, guckt euch die Niveaus an. Vergleicht von mir aus die Rundenzeiten mit nationalen Serien, selbst mit der World Superbike. Und ihr werdet sehen, wir haben ja einen absoluten Top-Motorradrennsport. Und unser Ziel ist es, diesen Top-Motorradrennsport einfach zu zeigen. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren da einfach viel mehr Zuschauer an der Strecke haben, viel mehr Zuschauer im Stream haben und vielleicht auch noch 1, 2 Rennen im Kalender dazu packen können und wieder eine richtig geile nationale Meisterschaft haben, die in aller Munde ist. Und da sehe ich auch ganz gern das Beispiel DTM. Der DTM hat man in den letzten Jahren oder vor ein paar Jahren auch nachgesagt, sie sei tot. Und mittlerweile ist das eigentlich ein gutes, geiles Produkt, was wieder einen viel, viel höheren medialen Stellenwert hat. Und auch ein Stück weit, ich sage mal, dieses Bild wollen wir mitspielen und diesen Weg gehen.
Das ist eigentlich ein super interessanter Punkt, weil du jetzt auch über die DTM sprichst. Mich würde da mal interessieren, seid ihr da in einem engen Austausch? Ist es so, dass ihr da auch voneinander lernt oder wie nimmst du da vielleicht auch das Publikum wahr? Gibt es da potenziellen Konflikt zwischen Vierrad- und Zweiradsport oder gibt es da auch irgendwie Synergien, die man nutzt?
Also grundsätzlich, die DTM ist ja auch eine ADAC-Serie, also auch da ist der ADAC verantwortlich für, deswegen haben wir natürlich Berührungspunkte und auch ein, ich sage mal, Austausch, wir besprechen auch Themen, wir bewerben auch die Euromoto im Rahmen der DTM und sprechen auch immer mal wieder über Möglichkeiten, irgendwas zusammenzutun, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, aber das ist auch immer wieder ein Gedanke, der immer mal auftaucht und wir versuchen auch natürlich die Zuschauer dementsprechend abzuholen. Gibt es einen Konflikt zwischen Zweirad- und Vierrad-Zuschauer? Es gibt sicherlich Zuschauer auf beiden Seiten, die sagen, mit der anderen Seite will ich nichts zu tun haben, wie das bei allen Sachen so ist. Aber auch viele, die sich mal ein Vierradrennen, die aus dem Vierrad-Motorsportbereich kommen und ein Zweiradrennen anschauen, sind in der Regel begeistert. Also wir hatten in 2019 ja ein Rennen der Superbike im Rahmen des Truck Grand Prix am Nürburgring vor 130.000 Zuschauern. Und die Trucker waren absolut begeistert, wie geil eigentlich der Kontrast von dem Truckrennen, das ist ja alles massiv und es kracht und scherbelt und raucht, zur Ästhetik eines Superbikes in einer ersten Kurve ist und wie die Jungs da drauf arbeiten, bei welchen Geschwindigkeiten, die fahren ja doppelt so schnell als so ein Truck. Also allein der Kontrast hat einfach alle abgeholt und das hat uns gezeigt, wir müssen vielmehr auch diese Überschneidungen der verschiedenen Serien nutzen und die eine Serie dem einen zeigen und umgedreht. Also da gibt's schon auch Gedanken immer wieder dazu, da in die Richtung auch nochmal was zu machen.
Du hast jetzt quasi die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen, die diese Faszination für das Thema Motorrad erleben können, wie eben im Rahmen von so einem Truck Grand Prix. Da gingen bei dir auch so ein bisschen die Mundwinkel nach oben und du hast ganz am Anfang angedeutet, dass du die Geschichte jetzt ja seit 2017, also seit 10 Jahren betreust. Wenn du so auf die letzten 10 Jahre Meisterschaft, Motorradmeisterschaft in Deutschland zurückblickst, was würdest du denn als dein persönliches Highlight in der Zeit bezeichnen?
Mein persönliches Highlight, wenn ich jetzt mal nur von mir ausgehe, war tatsächlich, dass wir es geschafft haben, in der Covid-Saison innerhalb von, ich glaube, 5 Wochen 4 Veranstaltungen durchzuprügeln und eine richtige Meisterschaft erstmals mit Livestream auf die Beine zu stellen und das ganze Thema einfach am Leben gehalten haben. Und das freut mich auch heute noch, weil das hätte auch einfach das Ende sein können. Und wir haben es geschafft, wir haben das durchgezogen. Wir sind irgendwie am Wochenende am Lausitzring gefahren und direkt Montag, Dienstag am Sachsenring, weil es nur so ging. Und alle waren begeistert, es war super Rennsport. Und am Ende des Jahres haben wir gesagt, geil, wir haben es gerockt und so können wir mit der Meisterschaft weiter nach vorn gehen. Also das sehe ich immer noch so als etwas, was einfach auch unglaublich wichtig war für die Entwicklung der Serie.
Wenn ich den Punkt jetzt aufnehmen darf, also erstmal Gratulation und Respekt auch dafür, dass ihr das dann so abgerissen habt, aber wenn du genauso zurückblickst auf diese 10 Jahre, gab es irgendwie so eine Entscheidung, wo du sagst, boah, das war einfach hart, also so Stichwort härteste Entscheidung, die du in deiner Rolle mal so treffen musstest?
Da habe ich tatsächlich wirklich keine Antwort drauf. Also ich treffe unglaublich viele Entscheidungen und nicht alle sind richtig, das ist absolut Fakt. Und es sind auch absolut harte Entscheidungen dabei und es gibt auch Situationen, wo man am Ende sagt, hey, hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht anders agieren, reagieren oder von vornherein drauf eingehen können, um eine derartige Entwicklung zu vermeiden. Aber ich habe da jetzt im Kern kein Beispiel. Eine Geschichte, die da vielleicht immer so ein bisschen nachhängt, ist der sogenannte Valit-Kahn-Fall 20, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube 24 war das am Red Bull-Ring, wo auf der Startzielgeraden der Fahrer Valit-Kahn eigentlich so seinem Fahrer rechts daneben, glaube ich, war es, wegwinken wollte und es auf den Bildern so unglücklich aussah, dass man gedacht hat, er wollte ihm in die Bremse lang. Und das hat dann zu dem weltweiten Eklat geführt, dass wir das nicht mit den dementsprechenden Sanktionen belegt haben, weil es ja dann doch irgendwo nach versuchter Körperverletzung oder noch mehr aussieht. Aber man konnte eben auf den Kameras in der Race Control sehen, dass er eben nicht rübergelangt hat, sondern nur gewedelt hat. Aber diese Videoaufzeichnung gab es einfach international nicht, dass wir die hätten rausgeben können. Und dementsprechend blieb das ganze Thema so negativ behaftet. Und das ist etwas, da haben wir uns im Nachgang sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wie hätten wir da den Ärger kleiner halten können, als es am Ende gewesen ist? Ich glaube, Michel, da warst du auch schon dabei, oder? Da kannst du dich vielleicht auch dran erinnern, an die ganze Thematik.
Absolut. Ich kann mich noch sehr, sehr lebendig dran erinnern, wie die Geschichte damals hochgekocht ist. Ich war selber nicht vor Ort. Ich habe quasi Berichterstattung von zu Hause aus gemacht, die Rennen verfolgt. Und es war einfach wirklich unglaublich, auch in dem Moment mal zu sehen, welche Macht Social Media hat und quasi eine Einzelaufnahme, ein einzelner Eindruck und ein Bild und die Kommunikation, die damit einhergeht, quasi den Wind beeinflussen kann und den Druck, der auf so eine Serie und vielleicht auch auf diejenigen, die da mit im Boot sitzen, dann massiv erhöht. Und tatsächlich bringt mich das auch so ein bisschen zur abschließenden Frage, die ich an der Stelle unbedingt noch mit adressieren möchte, einfach um auch so dieses gesamte Bild aufzumachen. Du hast natürlich jetzt angesprochen den ADAC, du hast angesprochen den DMSB, was jetzt ja in Anführungsstrichen Institutionen sind, die die Serie mit ermöglichen, aber die sitzen natürlich auch mit bei so einer Veranstaltung vor Ort und das ist jetzt die Frage, die ich noch stellen möchte, wenn wir uns aus organisatorischer Sicht so eine Veranstaltung vorstellen, wer ist denn da quasi schaltend und waltend mit dabei, denn du hast quasi die Race Control angesprochen und es gibt natürlich das Serienorganisationsteam, wer muss denn alles mit agieren, damit so eine Veranstaltung überhaupt unterwegs sein kann, denn wir haben ja den Sachsenring vor der Tür, da kann man das eventuell ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch wieder live erleben. Sag das doch nochmal ganz kurz, um auch so ein bisschen einen Shoutout an diejenigen zu haben, die, ich sag mal, hinter den Gesichtern, die man so wahrnimmt, immer zurückstehen, aber tatsächlich den Laden sprichwörtlich am Laufen halten.
Naja, grundsätzlich erstmal mein Team im Backoffice, ohne das würde natürlich überhaupt nichts gehen, also die Mädels, die da sitzen und sich den ganzen Tag mit allen Themen rund um die Organisation befassen, die sind einfach erstmal immens wichtig. Sonst würden wir gar nicht dahin hinkommen, dass wir an irgendeine Rennstrecke gehen können. Und dazu kommt dann natürlich an der Rennstrecke das gesamte Team, was in der Race Control sitzt, vom Renndirektor bis zu den jeweiligen Ärzten, dem Rennleiter, dem Leiter der Streckensicherung, den verschiedenen unterstützenden Personen, die da noch dabei sind, den Sportkommissaren vor Ort, den technischen Kommissaren, allen Streckenposten, die das ganze Thema rund um die Uhr betreuen und den Fahrern helfen und allen Medienvertretern, die natürlich über die Sache berichten, unserem Videoteam, unserem Presseteam, unserer Orga vor Ort, die die Siegerehrung ableistet, die das ganze Streckenbranding macht. Ja, da sind so viele Leute involviert. Ich werde jetzt auf jeden Fall jede Menge davon vergessen und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, aber es ist einfach eine riesen Anzahl an Menschen, die da involviert sind. Das sind durchaus manchmal bis zu 200-300, die einfach dafür sorgen, dass eine solche Veranstaltung eben auch so ablaufen kann. Und wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf, die alle wieder zu sehen, wenn es am Sachsenring dann losgeht.
Ich kann das nur bestätigen. Ich hatte das große Vergnügen, am Saisonfinale letztes Jahr in Hockenheim mit teilzunehmen, mit einigen aus der Gasgeflüster-Community. Und da erlebt man all diese Leute in Aktion. Und es ist Wahnsinn, weil man den Ganzen sehr, sehr nahe kommen kann und ganz viel Motorsportbegeisterte und vor allem Personen mit richtig Engagement erlebt. Und ihr könnt das auch. Das möchte ich am Ende hier noch auf jeden Fall mit reinbringen. Für den Sachsenring könnt ihr mit den Code GAS20, 20% Rabatt auf die Tickets bekommen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Schaut es euch also mal an, wenn ihr in der Nähe seid oder auch von weiter fern. Die Anreise lohnt sich auf jeden Fall. Norman, ich hatte ein paar technische Probleme. Du hast das einfach super gut überspielt. Deswegen vielen Dank dafür und auch an Michel, der das wahrscheinlich wieder so zusammenschneidet, dass ihr da draußen das gar nicht mitbekommt. Es war mir in jedem Fall ein massives Fest mit dir, hier diesen Einblick aus deinem Alltag zu bekommen. Sehr, sehr beeindruckend. Ich wünsche dir für die Saison 20, was haben wir denn, 26, ganz viel Erfolg, dass es wieder eine spannende Saison wird, weil das muss man auch nochmal sagen, am Hockenheim-Finale hat sich ja noch einiges entschieden in der Meisterschaft, das erlebt man so in der Formel 1 zumeist selten und hier ist einfach Motorsport, der bis zur letzten Runde emotionalisiert, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also auf jeden Fall ein Shoutout an der Stelle. Nochmal danke, ich sag schon mal Tschüss, übergebe das Wort wie immer zum Ende an den Michel, der bestimmt noch was dahinterher schießt und sag schon mal danke, bis dann.
Ja, Norman, ich möchte mich natürlich auch recht herzlich bedanken, dass du dir so kurz vor dem Saisonstart, wir hatten ja das Thema schlaflose Nächte schon, noch die Zeit genommen hast, um hier bei uns im Gasgeflüster Podcast vorbeizuschauen und aus deinem Alltag zu erzählen und auch ein bisschen Licht ins Dunkel der Organisation einer Rennserie zu bringen. Und ich kann es euch nur empfehlen, schaut vorbei, Sachsenring endlich wieder im Euromoto-Kalender oder im Euromoto-Kalender, wieder kann man an der Stelle ja gar nicht sagen, es ist ja eine brandneue Serie. Die Kultstätte für Motorsport in Deutschland, in der Nähe von Hohenstein-Ernsthal. Unbedingt vorbeischauen. Zweites Maiwochenende, 8. bis 10. Mai. Und wie von Jan angedeutet, mit dem Code GAS20 gibt es 20% Rabatt. Lasst euch das nicht entgehen. Und es gibt noch ein kleines Highlight an alle Mamas da draußen. Wer am Muttertag als Mama am Sachsenring vorbeischaut, kann die Euromoto kostenfrei erleben. Also lasst euch das nicht entgehen. Norman, vielen Dank dir. Wir sehen uns spätestens in Persona am Sachsenring und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank an euch beide. Schön, dass ich da sein durfte. Ich würde mich natürlich riesig freuen oder wir als Motorpresse Stuttgart über jeden, der mal eins unserer Rennen besucht. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt absolut tollen Rennsport zum Anfassen und alle absolut positiven Projekte zum Thema Sachsenring hat Michel gerade schon genannt. Deswegen kommt einfach vorbei, wir würden uns freuen und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Tschö.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.